Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Wenn Sie live dabei sind an diesem Samstagmorgen, dann freuen wir uns über Ihren Anruf unter 0800 2254 2254 oder Ihre Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie uns im Podcast hören, dann heißt es, viel Zeit, um Antworten auf die Frage zu hören. Millionen von Menschen arbeiten und können doch nicht davon leben. Gibt es einen Weg raus aus dieser Misere? Mit Fragen an Sarah Lee Heinrich, sie ist die Bundessprecherin der Grünen Jugend, und Stefan Sell, er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Arbeitsmarktexperte. Eine aktuelle Studie hat uns ja in dieser Woche aufgeschreckt, kann man wohl sagen. Sie liegt auf dem Tisch. Jeder Fünfte arbeitet in Deutschland und bekommt Geld, das kaum zum Leben reicht. Wie da rauskommen? Was muss passieren? Machen Sie vielleicht doch selbst diese Erfahrungen? Oder sind Sie doch mit Ihrer Bezahlung zufrieden? Woran bemessen Sie eigentlich die Art und Weise, wie Ihre Arbeit gewertschätzt wird? Ist es nur das Geld oder sind es auch andere Faktoren? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen oder auch von Ihren Erwartungen, zum Beispiel an die neue Ampelkoalition. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das alles übrigens im Rahmen unserer diesjährigen Denkfabrik, die wir gerade eröffnet haben, von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Da gibt es viele verschiedene Reportagen aus dem Alltag und Interviews, Hintergründe, finden Sie natürlich alles auch unter deutschlandfunkkultur.de. Ich habe gestern natürlich Omikron-technisch nicht direkt hier bei mir im Studio, aber über Studioleitung verbunden. Sarah Lee Heinrich ist hier in Berlin bei uns im Funkhaus, Bundessprecherin der Grünen Jugend, groß geworden mit alleinerziehender Mutter, die Hartz IV bezog. Schönen guten Morgen, Frau Heinrich.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können.
Wir freuen uns auch sehr, dass Sie bei uns sind in der Sendung. Und Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule in Koblenz, übrigens auch ausgebildeter Krankenpfleger, der also auch bei den Geringverdienern, sage ich mal so, durchaus auch seine persönlichen Erfahrungen gemacht hat, im Studio in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Sell.
Guten Morgen.
Frau Heinrich, Sie sind groß geworden mit einer alleinerziehenden Mutter unter Hartz-IV-Verhältnissen. Inwieweit hat sie ihre Herkunft aus diesen finanziell schwierigen Verhältnissen politisiert?
Ich glaube, es war gar nicht so einfach für mich, aus dieser Armutserfahrung dann irgendwie auch eine politische Motivation zu machen. Denn ehrlich gesagt dachte ich gerade, als ich jünger war, sehr lange einfach nicht, dass Armut ein politisches Problem ist, sondern ein persönliches. Und das wundert mich rückblickend auch gar nicht, weil wir ja das Mantra kennen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das bedeutet natürlich umgedreht, wenn man kein Glück hat, wenn es einem nicht gut geht, dann hat man es wahrscheinlich selbst verbockt. Und so dachte ich viele Jahre, das ist einfach so, manche Menschen leben einfach in Armut. Meine Mama und ich haben es irgendwie nicht verdient, nicht in Armut zu leben. Wir sind irgendwie nicht gut genug dafür, ein normales Leben zu führen. Und erst als ich älter wurde, und es war tatsächlich der Sozialwissenschaftsunterricht, also der Politikunterricht bei mir an der Schule, wo ich dann überhaupt das erste Mal gehört habe, dass die Tatsache, dass Hartz IV existiert und dass ich zum Beispiel sagen würde, Hartz IV ist eine Armutsfalle, dass das viele andere auch so sehen und dass die Einführung der Agenda 2010 eine politische Entscheidung war, die man auch gar nicht hätte so treffen müssen, und dass es auch ganz viele Menschen gibt, haben wir über die Hartz-IV-Proteste beispielsweise geredet, die sich auch dagegen wehren wollen, dass es eben Hartz IV gibt, dass es eben keine wirkliche Grundsicherung gibt und dass Menschen unterm Existenzminimum leben. Und das hat mich dann irgendwie aufgeweckt, weil als ich gemerkt habe, okay, das ist eine politische Entscheidung, ob Menschen in Armut leben müssen in unserer Gesellschaft oder nicht, dachte ich mir halt, okay, dann kann ich ja mich mit anderen Menschen zusammenschließen und dafür sorgen, dass wir Hartz IV abschaffen. Und das, würde ich sagen, hat sehr stark zu meiner eigenen Politisierung beigetragen.
Ja. Stefan Sell, gibt es denn nicht auch die Möglichkeit tatsächlich, sich selbst an den Haaren rauszuziehen, jenseits der Bedingungen? Oder ist das nur ein Mythos, dass man sich selbst unabhängig von den sozialen und politischen Verhältnissen rausarbeitet aus dieser Armutsfalle?
Da gibt es zwei ganz unterschiedliche und am Ende auch schwer zu vereinbarende Perspektiven. Natürlich gibt es die individuelle Mobilität auch aus Armut heraus, aus Arbeitslosigkeit heraus. Die Millionen Erfolgsgeschichten, die es auf den Arbeitsmärkten, und ich benutze ganz bewusst den Plural, weil es gibt nicht den Arbeitsmarkt, sondern es gibt unfassbar viele, oft lokale, regionale Arbeitsmärkte und viele schaffen ja auch den Ausstieg und den Aufstieg, ja. Das ist die individuelle Perspektive, die kennen wir auch alle aus unserem Bekanntenkreis. Aber daneben gibt es eben sozusagen die, wenn man von oben guckt, von der Adlerperspektive, der Vogelperspektive, dann sieht man das, was die Sozialwissenschaftler die soziale Mobilität nennen, also den Aufstieg sowohl nach oben wie auch nach unten, dass wir leider feststellen müssen, dass die soziale Mobilität zumindest in den zurückliegenden Jahren nach oben für Millionen von Arbeitnehmern, die also tatsächlich jetzt nicht arbeitslos sind, sondern einer Beschäftigung nachgehen und die im Niedriglohnsektor arbeiten müssen, dass die eher abgenommen hat. Also das sind aber zwei unterschiedliche Zugänge zu Ihrer Frage.
Wie ging es denn weiter, Sarah Lee Heinrich, mit Ihrer Mutter? Bezieht sie noch Hartz IV oder stockt sie auf? Wie ist das jetzt?
Meine Mutter bezieht Hartz IV.
Denn Sie haben auch mal in einem Tweet geschrieben, 2018, ist ja schön, dass auch Sie Ihre alten Tweets nicht löschen, das kann man immer noch nachlesen, Hartz IV ist der größte Scheiß, so steht es hier. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und da ging es offenbar darum, dass Sie da ausziehen wollten. Ist ja klar, dass man dann mit 16, 17, 18 vielleicht auch von zu Hause ausziehen will. Und da steht hier, als Kind von ALG-2-EmpfängerInnen darf man für nicht mehr als 100 Euro im Monat arbeiten. Alles darüber wird zu 80% abgezogen. Das soll sich ja jetzt ein bisschen ändern in der Ampelkoalition, an der Sie ja, ich sag mal, indirekt politischer als grüne Bundessprecherin der Grünen Jugend ja auch mit beteiligt sind. Was erhoffen Sie sich denn von Ihren Parteikollegen in dieser neuen Regierung, die ja Hartz IV zumindest von der Begrifflichkeit erstmal ersetzen wollen, abschaffen wollen, mit dem Bürgergeld ersetzen wollen? Und da kann man ja dann mehr arbeiten und das Geld dann auch noch mehr behalten, als das früher der Fall war.
Also gerade, wenn ich darauf zurückblicke, als ich diesen Tweet geschrieben habe, das war ja so der erste Moment, wo ich mich öffentlich zum Thema Hartz IV auch mal geäußert habe und zu meiner eigenen Erfahrung, freue ich mich natürlich, dass die Ampelkoalition vorhat, gerade für Kinder und Jugendliche, dass das Geld, das sie verdienen, nicht mehr angerechnet wird, weil das ja auch eine sehr absurde Regelung ist. Warum soll denn ein Kind, wo die Eltern Hartz IV beziehen, keinen Minijob haben dürfen? Und das ist schön und das ist gut. Ich würde aber trotzdem jetzt auf das große ganze Bild schauen. Gerade wenn wir über das Thema Kinderarmut reden, wenn wir über das Thema Armut reden und auch über arme Familien. Hartz IV ist und bleibt eine Armutsfalle. Und ich finde die Vorschläge, die die Ampelkoalition bis jetzt dafür gemacht hat, Hartz IV zu reformieren, nicht ausreichend. Es ist schön, dass Hartz IV umbenannt wird, aber das bringt uns ja nichts, wenn sich das System nicht ändert. Und ich freue mich über die Änderung in den Zuverdienstgrenzen, aber das Problem an Hartz IV ist auch einfach der Regelsatz. Wir haben gerade eine Grundsicherung, die sich 200 Euro im Monat unterm Existenzminimum bewegt. Und das, finde ich, geht gar nicht. Und daran will die Ampelkoalition bis jetzt zumindest, haben sie es noch nicht verkündet, nicht sonderlich viel ändern. Und wenn wir dann darüber reden, woher Kinderarmut kommt, kommt Kinderarmut immer auch von armen Eltern. Und ich glaube nicht, dass es der Art und Weise, wie viel Reichtum es in unserer Gesellschaft gibt, gerecht ist, dass wir einfach Millionen Menschen gerade und auch damit auch Millionen Kinder unterm Existenzminimum leben lassen, obwohl wir es uns leisten können, dass es anders ist. Deswegen bin ich nicht so euphorisch, würde ich sagen.
Stefan Sell, warum ist der Aufstieg aus schwierigen Verhältnissen gerade in Deutschland so kompliziert offenbar?
Es gibt ja eine Erzählung, eine große Erzählung, dass man die zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren wichtig war und die dort auch getragen hat, dass man beispielsweise über Bildung, über individuelle Bildungsleistungen den Aufstieg nach oben hinbekommen kann, in Berufe, in Jobs, die gut bezahlt werden, die besser bezahlt werden. Und was wir allerdings seit Mitte der 90er Jahre gesehen haben, ist eine sehr starke Polarisierung der Lebensverläufe auf den Arbeitsmärkten. Es gibt viele Gewinner und auch unter den Hörerinnen und Hörern werden viele sein, für die es in den vergangenen Jahren ordentliche Lohnentwicklungen gegeben hat, in denen sich der materielle Zustand deutlich verbessert hat. Also gerade bei den qualifizierten oder sehr gut qualifizierten Berufen haben wir das gesehen. Aber es gibt eben in Deutschland seit Mitte der 90er Jahre einen sehr großen, aufgeblähten Niedrigstand Niedriglohnsektor, der auch gespeist wird von Menschen, die oft im Unsichtbaren verbleiben, die aus anderen Ländern kommen, aus Osteuropa, gar nicht mal jetzt die Flüchtlinge oder Geflüchteten, die wir vor Augen haben, vor allem aus den ärmeren Ländern der Europäischen Union und die in so einem riesen Bereich, wo Millionen Menschen unterwegs sind, zu sehr niedrigen Löhnen. Und betriebswirtschaftlich haben sich viele Unternehmen eben darauf eingestellt, so eine Schicht an sehr günstigen, billigen Arbeitskräften zu haben. Und dann gibt es dort auch kaum Aufstiegsmöglichkeiten, also die Polarisierung eigentlich, das ist das zentrale gesellschaftspolitische Problem.
Das betrifft ja vor allem den Dienstleistungsbereich, glaube ich, über den wir sicherlich auch noch reden werden, wo es ja sehr viele Niedriglöhner gibt. Erzählen Sie uns auch gerne von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Vielleicht sind Sie da tätig, haben vielleicht auch versucht, in einem Unternehmen einen Betriebsrat zu gründen oder vielleicht sogar eine Gewerkschaft. Da gab es ja viele Initiativen, gerade auch bei jungen Firmen, die zum Teil auch gescheitert sind. Viele politische Debatten darum, was auch die Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeht, an der Mitwirkung im Unternehmen und auch an der Verteidigung ihrer Rechte. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat auch gewählt Serda Tütintün aus Berlin. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Guten Morgen,
hören Sie mich? Ja, wir hören Sie ganz wunderbar. Ah, Sie sind mit dem Auto unterwegs. Wir sind ganz Ohr.
Ja, genau. Tütintün ist auch fast richtig.
Entschuldigung, Tütintün.
Mich interessiert vor allem, wenn man sozusagen die Zeitspanne nach der Industrialisierung in den westlichen Ländern anguckt bis heute, gab es ja immer wieder Tendenzen zu Prekariat. Es gab immer wieder Gesellschaftsschichten, die so gelebt haben. Mich interessiert, ob man irgendwie den historischen Kontext ziehen kann und irgendwelche Vergleiche oder völlig unterschiedliche Konstellationen feststellen kann, um daraus zu lernen oder ob die heutige Situation eine völlig andere, überhaupt nicht zu vergleichende Situation ist.
Ich glaube, ich reiche das mal weiter an Stefan Sell.
Ja, das ist eine spannende Frage und ein notwendiger Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung. Da könnte man jetzt natürlich viel zu sagen. Ich will das mal an einem Beispiel und auch an Jahren deutlich machen, die viele Hörerinnen und Hörer vor Augen haben oder in Erinnerung haben. Wir reden in der Wirtschaftsgeschichte oft von dem goldenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war die Zeit also bis Ende der 70er Jahre. Und goldene Jahrzehnte deswegen, weil in allen Ländern, selbst in den USA, in Großbritannien, überall entwickelten sich die Löhne parallel zu den Gewinnen der Unternehmen und die Arbeitnehmer hatten jedes Jahr Lohnsteigerung und die Ungleichheiten in allen Gesellschaften, auch den USA, in Europa, hat überall abgenommen. Und mit Beginn der 1980er Jahre können Sie zeigen, wie das Ganze auseinandergeht. Die Wertschöpfung steigt, der Reichtum steigt, aber eben auch die Ungleichheit hat deutlich zugenommen, während die Lohneinkommen, von der ja eben die Mehrheit der Menschen leben muss, die ist massiv zurückgeblieben. Und das lässt sich schon synchronisieren mit der Deregulierung in der Wirtschaft, vor allem der explosionshaften Deregulierung der Finanzmärkte, die sich dann entkoppelt haben. Also insofern ist dieser vom Hörer angesprochene Rückblick auch auf große weltwirtschaftliche Phasen, glaube ich, ein ganz wichtiger Hintergrundinformation. Und ein wichtiger Punkt auch für die Diskussion, glaube ich, einhergeht dieser Rückfall der Arbeitnehmer, der Löhne, die Zunahme der Ungleichheit. Das kann man sehr gut belegen für USA, aber auch für Europa mit einem Rückgang der Macht der Gewerkschaften und der Organisierung in Gewerkschaften. Das ist fast parallel, diese Entwicklung. Und damit nahm natürlich auch die Macht der Arbeitnehmer deutlich ab.
Um da vielleicht nochmal einzusteigen, ich kann nicht so weit zurückblicken, aber würde vielleicht da einen Punkt und vielleicht auch eine Parallele Richtung Agenda 2010 ziehen. Ich glaube, ganz oft, wenn man das Wort Agenda hört, dann denkt man direkt an Hartz IV, kenne ich, bin ja auch darin aufgewachsen. Aber das, was ich ja eigentlich interessant finde, ist, ich würde sagen, dass die Agenda gezielt eigentlich ArbeiterInnen auch demobilisiert hat und dass alles, was um die Agenda 2010 passiert ist, eben auch dazu da war, dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite der große Niedriglohnsektor Sektor entsteht, aber auf der anderen Seite auch so ein Angst- und Schreckensszenario mit Hartz IV, was dafür gesorgt hat, dass immer mehr Menschen eben schlecht bezahlte Jobs auch annehmen, weil sie auch nicht von der Grundsicherung leben könnten, weil sie unter dem Existenzminimum sind. Und das sind dann meistens eben die Jobs, die auch gewerkschaftlich schlecht organisiert sind. Und dann streut man noch eine Prise, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und Menschen, die Hartz IV beziehen, sind Sozialschmarotzereien. Und schon hat man eine Situation, in der ganz viele Menschen gerade kein Gewerkschaftsmitglied mehr werden, weil sie das Gefühl haben, es geht nur um sie und ihre eigene Leistung und es hat nichts etwas mit dem gesamten Betrieb zu tun, ob sie bessere Löhne bekommen. Und das ist eine sehr schlechte Entwicklung, würde ich sagen, gerade auch bei jungen Menschen. Ich selbst bin Gewerkschaftsmitglied und kann auch alle Hörer nur dazu ermutigen, selbst Gewerkschaftsmitglied zu werden.
Was geschichtliche Aufarbeitung angeht, Frau Heinrich, da muss man natürlich auch daran erinnern, dass Hartz IV unter Rot-Grün eingeführt wurde.
Auf jeden Fall.
Ja, also die Partei, der Sie ja auch angehören. Ist schon eine Weile her, da waren Sie, glaube ich, sehr, sehr jung, als das passierte. Und Sie hätten damals wahrscheinlich nicht mitgemacht?
Nein, ich hätte nicht mitgemacht. Ich finde immer noch, dass die Agenda 2010 ein Fehler war. Die Entscheidung, die man dort getroffen haben. Es ging darum, mehr Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, aber Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, indem Unternehmen es einfacher wird, Menschen zu kündigen, Menschen befristet anzustellen und Menschen niedrige Löhne zu bezahlen, ist für mich das beste Beispiel dafür, dass nicht alles, was gut für die Wirtschaft ist, auch gut für den Menschen ist. Es war ein großer Fehler. Und deswegen, finde ich, sind gerade auch die Ampelparteien in der Verantwortung, diese Fehler zu korrigieren.
Herr Tüttingen, ich weiß nicht, ob Ihre Frage soweit beantwortet ist. Es war ein großer Bogen. War das für Sie ein
Ja. Ich fand spannende Antwort, vielen Dank. Ich denke, ich hoffe, dass die aktuelle Ampelkoalition da vielleicht Ansatzpunkte findet, um eben diese Probleme vielleicht doch in den Griff zu kriegen oder richtige Tendenzen einzuleiten.
Dann viele Grüße, gute Fahrt noch. Serdar Tütüncü aus Berlin, vielen Dank für diesen Anruf.
Ich danke auch, tschüss.
Sarah Lee Heinrich ist bei uns Bundessprecherin der Grünen Jugend, genauso Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule in Koblenz. Und bei Sarah Lee Heinrich haben wir schon gehört, dass sie unter Hartz-IV-Bedingungen groß geworden ist, also ganz persönliche Erfahrungen damit gemacht hat, was Hunderttausende, Millionen von Menschen in diesem Land beschäftigt, nämlich tatsächlich am Ende des Monats einfach kein Geld mehr übrig zu haben. Auch zum Teil, wenn man arbeitet, dass es einfach nicht reicht. Wir haben einen relativ hohen Niedriglohnsektor, einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa überhaupt. Und wir wollen wissen, ja, wie diese Situation für diese Menschen auch verbessert werden kann, wie die Bedingungen vielleicht verändert werden können, gut bezahlt werden. Was ist uns Arbeit wert? Das ist unsere Frage heute Vormittag, Stefan Sell. Nun ist es natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, woran man eigentlich den Wert von Arbeit bemisst. Also wie kann jemand eigentlich als Unternehmer zum Beispiel, wenn jemand neu einstellt, ausrechnen, welches Geld dieser Arbeitnehmer, dieser Arbeitnehmerin bekommen sollte?
Ja, das ist, da legen Sie den Finger natürlich auf eine ganz, ganz große offene Wunde. Wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit und diejenigen befragen, die mit diesem praktischen Problem konfrontiert waren, dann wird man die Hinweise finden, aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht hat man in der Vergangenheit Leistungsbewertungen gemacht. Man hat also versucht, dem Arbeitsergebnis einen bestimmten Wert zuzuschreiben. Viele Ältere kennen das vielleicht noch aus der Industriezeit, wo wir viele Fabrikarbeitsplätze hatten. Da hat man dann Arbeitsbewertungen gemacht. Man hat also, wenn Kochtöpfe produziert wurden, hat man gemessen, wie viele Kochtöpfe schaffen die Arbeitnehmer in einer bestimmten Zeiteinheit. Das hat man dann in Akkordlohnsysteme auch gegossen, um Anreize, Leistungsanreize zu setzen. Aber das zeigt schon, so eine Leistungsbewertung, die dann mit damals D-Mark und später Euro-Beträgen dann in Lohn umgesetzt wird, das können Sie eben nur machen, in Anführungsstrichen, und dann auch immer konflikthaft logischerweise, wenn Sie auch messbare, zuortbare oder zuschreibbare Arbeitsergebnisse haben. Nun haben wir aber immer mehr, durch den Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft, haben wir immer mehr Tätigkeiten und Arbeiten, die entweder gar nicht direkt einem Ergebnis zuzuschreiben sind oder die, wenn, dann nur im Team erbracht werden können, wo sie nicht einem einzelnen Arbeitnehmer einen Lohn zuschreiben können auf der Basis seiner Leistung. Oder noch schlimmer, die erbracht werden in Bereichen, denken Sie mal an die vielen Dienstleistungsarbeiten, die in der Pflege, in der Betreuung von Kindern und so weiter erbracht werden, wo gar kein Markt in dem Sinne da ist, dass man dort Produkte herstellt und verkaufen kann, sondern die vor allem staatlich finanziert werden. Und deswegen ist diese klassische betriebswirtschaftliche Leistungszumessung heute eigentlich bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr hilfreich.
Sarah-Lee Heinrich, nach welchen Kriterien kann man eine Arbeit materiell bewerten für Sie?
Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir Arbeit bewerten und auch finanziell bewerten, ist vor allem ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Ich finde, das zum Beispiel sehr deutlich wird es ja eigentlich an der Debatte rund um die systemrelevanten Berufe. Also das sind Berufe, die wir eigentlich in der Gesellschaft einen hohen Wert zu messen oder einen höheren Wert jetzt zu messen nach Corona. Manchmal merkt man ja schon, okay, eigentlich finden wir PflegerInnen super, aber wenn sie dann streiken, finden wir sie dann doch wieder irgendwie nicht so gut. Trotzdem generell, glaube ich, wenn man mit Menschen redet, dann fallen ihnen direkt Berufe ein, die irgendwie den Laden am Laufen halten. Und trotzdem sind es in unserer Gesellschaft tendenziell andere Berufe oder andere Menschen, die finanziell besser dargestellt sind. Und ich würde schon sagen, dass es daran liegt, dass es auch eine Machtfrage ist, wer welche Löhne bekommt und wer sich wie durchsetzen kann. Natürlich ist es für Menschen in einer höheren Etage in einem Unternehmen oder sogar für die Leitung des Unternehmens einfacher, ganz oben im Unternehmen höhere Löhne auszuzahlen, weil sie darüber entscheiden und weil die ArbeiterInnen nicht selber über ihre Löhne im Unternehmen oder nicht selber über ihre Löhne im Krankenhaus gerade entscheiden. Und deswegen, finde ich, sollte man jetzt auch merken, wenn zum Beispiel eine SPD regiert, dass gerade bei den staatlich bezahlten Berufen mehr bei rumkommen müsste, weil die SPD zumindest von sich sagt, dass sie die ArbeiterInnen auch vertritt, während ich bei der CDU erwartungsgemäß jetzt nicht davon ausgehen würde. Ich glaube, es kommt, also wie ich das bewerten würde, ich würde sagen, die Berufe, die Gesellschaft eben am Laufen halten, die Berufe, die auch einen Sinn stiften für die Gesellschaft, die sollten eben auch sehr gut bezahlt werden, sehr hoch entlohnt werden und es sollte immer so hoch entlohnt werden, dass es zum Leben reicht. Doch dass es sich dann tatsächlich so umsetzt, glaube ich, ist eine Frage von Macht und Interessen.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Welche Erfahrungen machen Sie auch in Ihrem eigenen Betrieb, auch in Ihrer eigenen Arbeit? Fühlen Sie sich gut und angemessen bezahlt oder auch nicht? Woran liegt das? Gibt es bei Ihnen vielleicht auch eine Gewerkschaft? Gibt es Tarifverträge dort, wo Sie arbeiten? Woran bemisst sich für Sie persönlich der Wert der Arbeit? Und natürlich auch die Frage, inwieweit man selber aufsteigen kann, zum Beispiel im Unternehmen, um dann besser auch bezahlt zu werden. Martina Rademacher ist am Telefon aus Otterndorf. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wo ist Otterndorf? Helfen Sie uns kurz, bitte. Wo ist das schöne
Otterndorf? Liegt zwischen Cuxhaven und Stade.
Also im Norden.
An der Niederelbe.
Wir sind ganz Ohr.
Also, ja, ich höre jetzt schon die ganze Woche Ihre Sendung über prekäre Arbeitsverhältnisse und fand das ganz toll, was der Herr Wallraff dazu gesagt hat. Und da habe ich die ganze Zeit auch schon darauf gewartet und habe gedacht, am Samstag, dann machen die bestimmt so ein Gespräch und da rufe ich da an. Ich selbst bin Zustellerin bei unserem Lokalmedium Zeitung und das sind also Arbeitsverhältnisse und normalerweise würde man unter sowas zu sowas gar nicht mehr greifen. Es ist so, wir werden nach Minuten bezahlt. Wir bekommen keinen einzigen Feiertag bezahlt. Die Zeitung erscheint ja dann nicht und dann werden wir auch nicht bezahlt. Wir müssen 6 Tage in der Woche arbeiten und bekommen 24 Tage Urlaub. Können sich ja ausrechnen, wie viel das ist. Na und das ist ja auch so, wenn man mal so unterwegs ist morgens, ich stehe um 3:45 klingelt mein Wecker, das ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist so, wenn ich dann unterwegs bin, ich muss das Fahrrad, was ich dazu brauche und benutze, ja auch selbst stellen. Reparaturen werden nur einmal im Jahr in Höhe von 50 Euro ausgeglichen. Und es ist so, wenn ich unterwegs bin, möchte ich ja vielleicht oder muss ich vielleicht auch sogar irgendwann mal, weil mein Darm sagt, du musst jetzt mal ganz schnell aufs Klo, da ist kein Klo. Da muss ich wie die Wilde nach Hause rasen und auf die Toilette gehen und wieder zurück zur Arbeit, meine Arbeit wieder aufnehmen. Das kostet mich jedes Mal summa summarum 20 Minuten. Mhm. Die kriege ich aber nicht bezahlt.
Haben Sie denn Ihren Arbeitgeber darauf angesprochen, auf diese Arbeitsbedingungen?
Natürlich. Das ist
was sagt er? Beste.
Gar nichts. Das ist, da müssen wir eben sehen, wie wir klarkommen. Das ist auch so. Manchmal ist es ja auch so, dass es glatt ist. Und gerade da, wo ich meine Arbeit aufnehme, da wird der Schnee, wenn mal welcher liegt, auch zu einer Panzerschicht festgefahren. So, und wir kommen mit unseren Fahrrädern da angeschlittert. Ich kann mir ja noch Spikes drunter machen unter die Füße, aber mein Fahrrad hat das nicht. Und das ist lebensgefährlich.
Und Sie bleiben...
Habe ich mal gesagt, also hör mal zu, das ist doch nicht schön. Wir müssen doch, das muss doch mal gereinigt werden. Das ist doch lebensgefährlich, wenn wir da so rumschlittern.
Ja. Und Sie bleiben bei Ihrem Job, weil es keine Alternative gibt dort in der Region, auch in Ihrem Ort? Oder haben Sie schon was anderes versucht?
Ich will das mal so sagen. Für mich persönlich macht das Sinn, diese Tätigkeit aufzunehmen, weil ich stehe auf drei Beinen. Das eine Bein ist auch tatsächlich, dass ich aufstocke.
Mhm. Ne? Also Hartz IV aufstocken?
Ja, genau. Mhm. Das tue ich auch. So, ich stocke auf und das hört sich ja auch ganz gut an. Und damit bin ich auch zufrieden. Nur ist es so, Sie fragten ja auch, wie kann man das vielleicht mal ändern? Wie kann man das mal ändern? Da habe ich auch mal mit dem Jobcenter gesprochen. Ich sage, hören Sie mal, Sie möchten, dass ich mehr verdiene. Sie möchten mich gerne raushaben aus Hartz IV und so weiter. Aber wir sind ja überhaupt nicht organisiert. Mein Arbeitgeber, das sind Büroleute, Bürohengste, die haben eine 5-Tage-Woche. Und so weiter. Und die können auch zur Toilette gehen und kriegen das bezahlt und so weiter. Aber wir als Zusteller, wir sind ja Alleinunternehmer sozusagen oder allein wandern wir jeden Morgen zu Hunderten durch die Gegend und kennen uns eigentlich im Grunde genommen nicht. Wir können uns gar nicht organisieren. So, und dann habe ich dem Jobcenter auch mal gesagt, die möchten ja gerne, dass es bei uns mal anders wird oder dass ich mal anders, dass ich rauskomme aus dieser ganzen Geschichte. Ich sage, dann wäre es doch mal an der Zeit, dass über das Jobcenter versucht wird, solche Arbeitsverhältnisse mal mit Macht. Die haben die, ne? Die haben doch die Macht. Und die sind organisiert und die könnten doch auch wirklich, und die sind auch teilweise ja organisiert in Parteien, diese Menschen, die da arbeiten.
Frau Rademacher, ich würde da ganz kurz mal einhacken, weil ich Sarah-Lee Heinrich schon im Hintergrund gehört habe. Ja.
Also erstmal vielen Dank, Frau Rademann, dass Sie von Ihren Erfahrungen erzählen. Ich kann das super gut nachempfinden, auch diese Situation des Aufstockens. Und finde es auch sehr gut, dass Sie sehr deutlich eben mit dem Finger auf die Leute zeigen, die eigentlich die Macht haben, das zu verändern. Ich würde mal nicht mal nur sagen, dass unbedingt nur Jobcenter-Mitarbeiter sind, aber eben vor allem die Parteien. Und das ist eben diese Pipeline von Niedriglohnsektor zu Hartz IV. Man redet immer wieder darüber, die Leute, die Hartz IV beziehen, die sind doch alle nur faul. Dabei arbeitet der Großteil ja eben genauso wie Sie eigentlich und verdient einfach so wenig. Und ich finde ja eigentlich, für mich das Krasse an der Situation ist, wenn Sie nicht losgehen würden und die Zeitung nicht austeilen würden, dann würde das komplette Unternehmen nicht funktionieren. Das heißt, wenn Sie streiken, steht die Welt still für dieses Unternehmen. Und ich glaube, jetzt haben Sie gerade das erwähnt, es ist so schwierig, sich zusammenzuschließen. Das erleben ja auch ganz viele andere, gerade auch Menschen, die dann so als Einzelunternehmer angestellt sind, zum Beispiel bei Gorillas oder bei Lieferando, die es jetzt manchmal trotzdem schaffen mit einer großen Öffentlichkeit. Und ich wünsche Ihnen so sehr, dass es bei Ihnen funktioniert, aber Sie haben auch verdient, dass Sie dafür Verbündete haben, die das gemeinsam mit Ihnen durchkämpfen, weil... Naja, niemand wird diese Zeitung in die Finger bekommen, wenn Sie sich da nicht um 4 Uhr morgens rausquälen. Und das, finde ich, ist genau der Punkt, wo man eben sagen muss, ist das nicht, ist Ihr Beruf nicht der relevante Beruf? Ich finde schon. Und ich finde es auch unmöglich, dass man dann in so einer Situation noch aufstocken muss. Wenn man wirklich möchte, dass Menschen aus Hartz IV rauskommen, dann müssen sich die Arbeitsbedingungen wirklich verändern. Da würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen.
Stefan Sell, Sie waren ja, soweit ich weiß, auch mal Arbeitsamtsleiter in Tübingen. Also Sie kennen die Situation von Jobcentern, weil Martina Rademacher aus Otterndorf gerade die Jobcenter angesprochen hat. Was können die denn tun, um Menschen in solchen Situationen zu helfen?
Auch hier gilt, wie eingangs bei der Sendung gesagt, individuell gibt es Handlungsspielräume und das erfährt man auch. Es gibt ja auch wirklich sehr viel engagierte Leute in den Jobcentern, die auch versuchen auszutesten, ja, Wege abseits vielleicht der Regeln oder Vorschriften zu gehen. Aber die Jobcenter sind natürlich Behörden und müssen sich an die zugrunde liegenden Gesetze halten. In dem Fall das SGB Römisch 2, Sozialgesetzbuch Römisch 2, wo Hartz IV geregelt ist. Und also insofern ist natürlich die Frage, was ist in dem Gesetz geregelt? Was sind die Anforderungen? Das ist schon ein stark begrenzender Faktor, selbst wenn Sie sehr menschenorientiert arbeiten wollen. Also das muss man, glaube ich, klar sagen. Und deswegen darf man da auch strukturell nicht zu viel erwarten. Der Gesetzgeber hätte beispielsweise, und das hat auch sehr viel mit dem Thema Wert von Arbeit zu tun, korrigieren können, eine in meinen Augen eine wichtige Fehlstellung. Wir hatten in der früheren Welt vor Hartz IV, hatten wir in den Gesetzen stehen, dass die damalige Bundesanstalt für Arbeit zum Beispiel den ausdrücklichen Auftrag hatte, unterwertige Beschäftigung zu verhindern und zu vermeiden. Und das wurde dann mit den Hartz-Gesetzen gestrichen. Die neue Philosophie war die Leute in irgendeinen Job zu bringen, egal ob der gut, schlecht oder unter- oder oberwertig ist. Und man sollte nicht unterschätzen, welche Signale und welche Folgen aus solchen, in meinen Augen, ja, Fehlstellungen resultieren. Weil wenn die Arbeitsagenturen, die Jobcenter den Auftrag hätten, auch neben die Leute in Jobs zu bringen, auch zu vermeiden, dass sie in unterwertige Beschäftigung gebracht werden, dann gäbe es zumindest mehr Ansatzpunkte, um auch über die Qualität der Arbeitsverhältnisse, in die da ja vermittelt werden soll, zu reden.
Ich glaube, das wird tatsächlich bezüglich der Ampel, wenn ich das noch sagen kann, ganz spannend, weil ich nicht sagen würde, Hartz IV wird abgeschafft mit einem Bürgergeld. Aber es gibt wohl das Vorhaben, an dieser Regelung der Arbeitsweitervermittlung zu schrauben, im Sinne davon, dass dann nicht mehr in Arbeit vermittelt werden darf, die Ein-Euro-Jobs sind oder die nicht sozialversicherungspflichtig sind und damit sehr schlecht bezahlt zum Teil auch. Und wenn wir es schaffen, wirklich an dieser Regelung zu drehen, dass nicht mehr in schlecht bezahlte Jobs, im besten Fall eigentlich sollte man nur noch in Jobs vermitteln, meiner Meinung nach, die mit denen auch gleich direkt der Tarifvertrag mit vorliegt. Wenn man das schafft, diese Regelung zu kippen, dann sorgt das dafür, dass diese Pipeline von Niedriglohnsektor zu Hartz IV sehr stark unterbrochen werden könnte. Und da wünsche ich mir wirklich Veränderung von der Ampelregierung. Und ich glaube, dafür müssen wir sehr viel Druck machen, aber das wäre eine große Veränderung für Millionen von Menschen.
Martina Rademacher in Otterndorf, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich danke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Das wünsche ich Ihnen auch. Noch viel Kraft auch für Ihre Arbeit.
Ja, wir warten ab. Das geht ja das ganze Jahr über.
Ja,
soll das
haben wir es gehört. Auch.
Ja, mal im Auge behalten.
Ja. Der Mindestlohn soll ja auch erhöht werden. Mal schauen, was das dann bringt, auch für den Niedriglohnbereich. Martina Rademacher in Otterndorf, vielen Dank. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Was ist zum Beispiel mit dem erhöhten Mindestlohn von 12 Euro, der eingeführt werden soll? Bringt das etwas aus Ihrer Sicht? Sagen Sie uns auch dazu gern Ihre Meinung. Schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das hat auch Sabine Kraska aus Bonn gemacht, 64 Jahre alt. Sie schreibt uns hier, ich bin Erwerbsminderungsrentnerin und müsste, wenn ich nicht zufällig jetzt ein kleines Erbe machen würde, für ein menschenwürdiges Leben bis zum Tode noch arbeiten gehen. Das heißt, ich mache Minijobs als Putzfrau. Leider wird über die Situation der Rentner in Grundsicherung nie geredet. Sarah-Lee Heinrich, inwieweit beschäftigt Sie das? Gerade Menschen, die eben Rente beziehen und eigentlich ja in einem Alter sind, wo sie vielleicht nicht mehr arbeiten wollen oder vielleicht auch gar nicht mehr richtig können, es dennoch tun müssen.
Das beschäftigt mich sehr, weil, also was ich ganz oft erlebe, gerade auch als junge Person, ist, dass es so einen Versuch gibt, unter dem Deckmantel von Generationengerechtigkeit die Situation von jungen Menschen und die Situation von alten Menschen im Bereich von Rente komplett gegeneinander auszuspielen. Wobei ich auch sagen würde, dass es bei Rente eigentlich so ist, dass wir auch da einen Konflikt zwischen oben und unten haben. Und das, was jetzt eben gerade geschildert wurde, ist meiner Meinung nach auch ehrlich gesagt ein feministisches Problem. Denn die Tatsache, dass Frauen so geringe Rentenansprüche haben, liegt eben daran, dass sie so schlecht bezahlte Jobs in unserer Gesellschaft übernehmen und dann bis in die Rente und darüber hinaus, wie ja eben berichtet wurde, weiter schlecht bezahlte Jobs übernehmen müssen. Ich finde, es braucht eine gute Rente, die für alle eben auch gilt und eben auch die Möglichkeit, in den Ruhestand gehen zu können. Das haben gerade Frauen, da redet man immer viel darüber, ja, wie lange muss man denn arbeiten, bis man dann in Rente gehen konnte. Die haben meistens sehr viel Fürsorgearbeit in ihrem Leben geleistet. Die war ganz oft wahrscheinlich schlecht bezahlt oder sogar unbezahlt. Und auch sie haben ihren Ruhestand verdient.
Frau Kaska, gibt Ihnen noch was mit, Frau Henrich? Sie schreibt hier, gerade Grüne und SPD stehen hier in der Pflicht und Herr Scholz sollte sich nicht in der Tradition von Herrn Schröder sehen. Der jungen Dame, das schreibt sie jetzt hier, würde ich auch empfehlen, mit viel Krach die Grüne Partei zu verlassen.
Das heißt, steht bei mir jetzt gerade nicht auf der Tagesordnung, aber, aber den Anspruch, den sie formuliert, stimmt natürlich. Gerade Grüne und SPD sind in der Verantwortung und auch gerade meine Partei ist in der Verantwortung. Und da sollte man sie auch nicht draus entlassen. Wir als Grüne Jugend werden uns auf jeden Fall dafür einsetzen, dass es zu echter sozialer Gerechtigkeit kommt. Nicht nur bei uns in der Partei, sondern auch in der Regierung. Und ich glaube schon, dass ich gerade richtig bin bei den Grünen. Aber man sollte immer kritisch draufschauen. Das darf sie natürlich sehr gerne.
Und am Telefon ist Hans-Jürgen Diehl. Schönen guten Morgen. Herr Diehl, können Sie uns hören? Von wo aus rufen Sie an, wenn ich fragen darf?
Ich bin im Ruhrgebiet, wohnen wir.
Das Ruhrgebiet? Und, wo? Ist groß.
Wanne-Eickel. Natürlich eine Stadt, da sind die Mieten noch einigermaßen erschwinglich. Und wenn jetzt so Menschen wohnen würden in Stuttgart oder Berlin oder München und müssten für das Geld, was sie unter der 12-Euro-Grenze auf Stuttgart leben müssten, wären natürlich arm dran. Und ich möchte eine Lanze brechen für meine Ex-Lebensgefährtin und für die Mutter von meinen beiden Kindern. Sie hat auch gearbeitet, als Physiotherapeutin und wir mussten aufstocken und die Lohnveränderung mussten wir immer zum Jobcenter und anzeigen wir wussten nie, was wir so im Endeffekt im Portemonnaie haben als Familie und deshalb sage ich einfach mal, sie arbeitet so leidenschaftlich in ihrem Beruf als Physiotherapeutin und ich bin der Meinung, dass das Hartz IV wird bleiben und Herr Scholz hat jetzt 3 Euro für AG-2-Empfänger die Erhöhung gemacht und das ist einfach, wir brauchen einfach Paradigmenwechsel für soziale Berufe. Das kann einfach nicht so weitergehen, aber es wird sich nicht ändern. Und
es wird einen erhöhten Mindestlohn zum Beispiel geben.
Nee, der wird auch nicht reichen. Man müsste eigentlich solche Berufe eigentlich sagen im sozialen Bereich, also ein Grundeinkommen so hoch setzen, dass man einfach weiß, so da haben wir ja den Mangel an Pflegekräften und so weiter, dass man weiß, okay, grundsätzlich reicht das Geld zum Leben.
Haben Sie eine konkrete Vorstellung? Also was man in Wanne-Eickel zum Beispiel braucht, um tatsächlich würdevoll zu leben? Gibt es da eine Zahl?
Oh, ich meine, ich lebe, weil ich noch alleinerziehend bin, ich lebe auch weiterhin von AG2, aber man braucht in Wanne-Eickel mindestens als Familie so, je nach Größe, zweiter, also zu zweit braucht man bestimmt um die 1.500 netto und wenn man zu viert ist, dementsprechend 2.000 netto und es reicht dann natürlich nur zum Überleben. Man kann natürlich dann den Kindern nicht unbedingt das bieten, was man braucht, also soziale Teilhabe und Bildung, die notwendig ist, um aus diesem System einfach rauszukommen, um generationsmäßig aufzusteigen. Eigentlich ist das eine Spirale, die müsste die Regierung einfach einsehen, dass sie die durchbrechen müsste.
Hans-Jürgen Diehl aus Wanne-Eickel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße ins Ruhrgebiet. Und er spricht natürlich etwas an, nämlich die Preise, die ja auch steigen, Energiepreise zum Beispiel, Wohnpreise, vieles andere mehr. Eine Inflation haben wir noch zusätzlich. Stefan Sell, das ist ja nochmal, was Menschen gerade im Niedriglohnsektor weiter beschäftigt und noch sehr viel mehr betrifft als Menschen, die gut verdienen, ne?
Ja, und zwar in einem doppelt schwierigen Sinne. Wir haben ja in der bisherigen Sendung schon sehr, sehr viel und sehr oft die Diskussion auf den Bereich Hartz IV, Grundsicherung, fokussiert. Ich will an dieser Stelle nochmal einfach zur Größenordnung, weil ich glaube, das ist vielen nicht so ganz klar aufrufen. Auch jetzt haben wir noch über 5,3 Millionen Menschen, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. Aber viele, auch sicherlich viele Hörerinnen und Hörer denken bei Hartz-IV, und so war es ja auch in der bisherigen Diskussion, oft an Arbeitslose. Von diesen 5,3 Millionen Hartz-IV-Empfänger sind aber, bitte jetzt nur in Anführungsstrichen, nur 1,5 Millionen, die bei den Jobcentern als Arbeitslose gemeldet sind. Wir haben daneben über 1 Million sogenannte Aufstocker, über die jetzt schon mehrfach gesprochen wurde. Und mir ist an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis wichtig. Dabei geht es nicht nur um solche Fälle, die wir heute schon in der Sendung hatten, wie Zeitungszustellerinnen, Leute, die wirklich harte Arbeit machen, sondern es geht dort auch in diesen Hartz-IV-Zahlen nicht als Arbeitslose, sind auch ganz viele Alleinerziehende, mehrere hunderttausend, die eine total wichtige Mütter, die am meisten
armutsbedrohten.
Ne, genau, über 40% sind auf Hartz-IV angewiesen. Das ist ein wirklich großes Problem. Und wir haben auch viele, das wissen viele nicht, wir haben mehrere hunderttausend pflegende Angehörige, die also ihre Angehörigen pflegerisch versorgen und damit eine total wichtige Leistung erbringen in unserer Gesellschaft, die so arm sind, dass sie auf aufstockende Leistungen oder auf Hartz-IV insgesamt angewiesen sind. Und die sind ja nicht arbeitslos, die arbeiten ja. Also das ist mir nochmal wichtig. Aber zu Ihrer Frage mit der Inflation. Es wurde eben gerade schon erwähnt, die Regelleistungen im Hartz-IV-System sind zum 1. Januar vor wenigen Tagen um 0,7 Prozentpunkte erhöht worden. Und das vor dem Hintergrund, dass die Regelleistungen generell schon seit Jahren als zu niedrig kritisiert werden. Aber davon abgesehen, die gesamte Inflationsentwicklung, die wir in den letzten Monaten alle zu spüren bekommen haben und die natürlich im unteren Einkommensbereich viel schlimmere Schneisen der Betroffenheit schlägt, als wenn sie über sehr viel Geld verfügen, wo sie ausweichen können, die werden abgehängt. Aber nicht nur die. Denken wir doch bitte an die vielen Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die oberhalb von Hartz-IV über die Runden kommen müssen, im Niedriglohnsektor, die also gerade so viel verdienen, dass sie keine Ansprüche mehr haben auf irgendwelche ergänzenden Sozialleistungen. Und die arbeiten ja oft in Berufen oder in Branchen oder in Regionen, wo wir quasi tariffreie Zonen haben. Und die arbeiten oft in Unternehmen, in denen die letzte Lohnerhöhung vielleicht mehrere Jahre, wenn überhaupt, zurückliegt, ne?
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Sarah Lee Heinrich ist bei uns, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Selber übrigens groß geworden mit alleinerziehender Mutter, die Hartz IV bezog. Und Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule in Koblenz. Gudrun Wilhelmi aus Berlin hat uns geschrieben, wenn die Löhne zu niedrig sind, sind es die Steuereinnahmen ebenso wie die Sozialabgaben. Zugleich steigen die Ausgaben im sozialen Sektor und auch andere durch Steuern finanzierte. Hier liegt für mich ebenfalls ein Grund dafür, dass es keinen Lohn oder Gehalt geben dürfte, der darunter liegt. Nun ist natürlich eine grundsätzliche Frage, vielleicht Sarah Lee Heinrich, die Frage an Sie gerade, wenn junge Unternehmerinnen und Unternehmer eine kleine Firma gründen, dann können sie natürlich, dann starten sie mit relativ wenig Geld, zahlen sich vielleicht selber auch nur ganz, ganz wenig und können nicht sofort ihre Mitarbeiter ja über alle Maßen bezahlen. Würden Sie sich dafür einsetzen, dass es da zumindest in der ersten Zeit nach einer Firmengründung oder auch in der Probezeit da so eine Periode gibt, wo man dann einfach als Arbeitgeber auch flexibel sein kann, was das Bezahlen angeht?
Nein, dafür würde ich mich nicht aussprechen. Ich finde, dass Unternehmen, die nur funktionieren, wenn man dafür Menschen unter der Armutsgrenze bezahlen muss. Und das ist ja jetzt quasi, also gerade die Menschen, die den Mindestlohn verdienen, leben ja trotzdem immer noch in Armut. Dass das keine Unternehmen sind, die existieren sollten. Also wir sollten so unsere Wirtschaft organisieren, dass sie nicht nur funktioniert, weil woanders Menschen in Armut bleiben. Das kann man jetzt global ganz groß denken, wenn wir darüber reden, wie wir Produktion in den globalen Süden auslagern. Aber das gilt für mich auch für Deutschland und für deutsche Unternehmen. Und wir müssen es hinkriegen, die Produktion von den Dingen, die notwendig sind für uns, so zu organisieren, dass es nicht auf dem Kosten anderer passiert. Ich verstehe das Problem und gerade, wenn wir über Selbstständige reden, findet da super viel Selbstausbeutung statt, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann jemanden einstellen möchte. Aber es ist für mich, auch wenn ich das individuell nachvollziehen kann, das Bedürfnis, keine Antwort auf das gesamtgesellschaftliche Problem. Und ich glaube, und da stimme ich auch der Hörerin zu, die sich gemeldet hat, wir werden nicht aus der Misere der sozialen Ungleichheit kommen, wenn nicht alle Menschen so viel verdienen, dass sie gut davon leben können. Und dafür sollte es auch keine Ausnahmen geben.
Aber es gibt ja, sage ich mal, bestimmte Branchen, die vielleicht krisenhaft zum Beispiel von der Pandemie betroffen sind. Also klar, nehmen wir zum Beispiel die Gastronomie oder auch viele andere Orte, viele andere Branchen, die jetzt in der Pandemie stark leiden, die zwar staatliche Hilfen bekommen, aber große Probleme haben, auch ihre Leute zu bezahlen oder bei Selbstständigen sowieso, klar, die dann sozusagen auch Einnahmeeinbrüche haben. Muss es da nicht die Möglichkeit geben, flexibel zu bleiben, um den Laden nicht komplett zumachen zu müssen?
Ich finde, dann braucht es sehr starke öffentliche und staatliche Unterstützung, sodass man sicherstellt, dass weder der Laden zumachen muss, noch dass die ArbeitnehmerInnen dann, dass es den ArbeitnehmerInnen schlecht geht. Denn was bringt es denn einen Job zu behalten, der so schlecht ist, dass man nicht davon leben kann? Und ich glaube, wir reden immer darüber, entweder keine Arbeit oder schlecht bezahlte Arbeit. Da rückt man sehr schnell rein, wenn man in so eine defensive Haltung geht. Und ich würde auch sagen, das ist das, was die Agenda 2010, Herr Sell hat es vorhin schon angesprochen, Hauptsache in irgendeiner Arbeit eben gemacht hat. Aber ich finde diesen Widerspruch falsch. Es kann gute Arbeit für jeden geben und in krisenhaften Zeiten ist der Staat in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Menschen gut abgesichert sind. Und das hätte er machen können. Wir haben immer noch, also wie viel schöner wäre es denn gewesen, als der erste Lockdown kam und wir alle überrumpelt waren. Gab es so viele Menschen, die ruckartig ihren Job verloren haben oder zu wenig verdient haben, die Hartz IV nicht beantragt haben, weil sie zu viel Angst vor Hartz IV hatten, weil sie eben gesagt haben, das schützt mich eh nicht vor Armut. Wenn wir eine ordentliche Grundsicherung gehabt hätten, die dort hätte unterstützend wirken können im Zeitraum, wäre es uns als gesamte Gesellschaft anders gegangen. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, eine Lösung zu finden, in der ArbeiterInnen eben nicht dann das letzte Glied in der Kette sind. Und das ist auch möglich. Es mangelt nicht am Geld, es mangelt am politischen Willen, das zu organisieren.
Am Telefon ist Christel Kreuz-Ruhr aus Oggersheim. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich?
Wir hören Sie sehr gut.
Ja, guten Morgen. Also ich habe vorhin angerufen, ich war bei einer Tochterfirma der Post. Und ich bin damals wurde die Post privatisiert und ich habe jetzt über die Zeitarbeit angefangen. Und dort war es ja noch so, dass man nach einem bestimmten Zeitraum übernommen werden musste. Das hat sich alles nach hinten verschoben. Dann war es ein Jahr, dann waren es zwei Jahre. Also für mich ist das Erste die Zeitarbeit. Die ganzen Leute, die vorher drin waren, die Beamten, die wurden rausgedrängt, die wussten gar nicht, wo sie nächsten Monat arbeiten sollten, wurden rausgemobbt. Zum Schluss haben wir gearbeitet mit Zeitarbeitern, mit Angestellten und mit Beamten nebeneinander. Und ich kam über die Zeitarbeit und habe damals angefangen, einen Betriebsrat zu gründen und habe halt erlebt, dass die Kollegen nicht solidarisch waren. Das hat mich wirklich entsetzt. Ich war sehr idealistisch. Ich habe dann für die Gewerkschaft geworben. Es gab ja vorher eine Gewerkschaft. Es gab eine Postgewerkschaft mit allem, mit Jugend, Betriebsrat etc. Das wurde ja alles abgeschafft durch die Privatisierung. Und wir hatten damals 16 D-Mark verdient in der Stunde bei der Zeitarbeit und auch bei der Post. War es nicht besser geworden, ohne soziale Leistung, 40 Stunden, ohne Weihnachtsgeld, Schichtarbeit, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Also alles, was da, und dann wurden viele Jobs, viele, viele Aufträge, die wir damals haben, das war so ein Beleglesezentrum und ich habe damals als Datentypistin da gearbeitet. Wir waren Anfang 77 Leute, Frauen, alles Frauen. Und dann ist es runtergebrochen. Zum Schluss waren wir, glaube ich, noch 15. Und alle Jobs, die wir am Anfang wurden zertifiziert und so weiter, kaum waren sie zertifiziert, ging es nach Bulgarien oder nach Indien. Und alles, was sich da geändert hatte damals, wurde auf Kosten der Mitarbeiter ausgetragen.
Haben Sie denn nach dieser Zeit dann nochmal einen neuen Job gefunden?
Ich bin jetzt mittlerweile in Rente und das hat sich auch auf die Rente Sie können sich halt vorstellen, dann kam Riester, ich weiß noch, ich kam aus der Hauswirtschaft, ich habe noch sehr viel nachträglich, ich habe noch ein Studium gemacht, habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber da ich schon älter war, damals schon 40 war, keine Chance. Und wir sind dann umgezogen hier nach Orresheim und dann war ich eigentlich froh, einen Job zu haben. Es war damals 97, also hat man keine andere Chance haben müssen. Man ist in die Zeitarbeit gekommen. Und ich habe sehr viele Kollegen, die gegangen sind, die dann in der Zeitarbeit waren, die da bei Coca-Cola Kisten geschleppt haben und also froh waren, dass sie dann irgendwo, wenn man dann so in der 50 dann ist, dann haben sie überhaupt keine Chance mehr. Und was ich immer so beklagt habe, war die Zeitarbeit. Zum Schluss waren laufend Leute da von der Zeitarbeit, die auch natürlich, dann wurden ausgesiebt, die Leistungsstärksten. Und dann hat man sich immer mehr in die Ecke gedrängt gefühlt. Also das war schon, und ich habe immer gesagt, die Zeitarbeit, die macht das auch kaputt. Und oben sind ja die Gewinne gestiegen, ein Herr Appel und Co. Das fand ich also sehr, sehr prekär. Und wissen Sie, auf dem Arbeitsamt, die Erfahrung habe ich auch gemacht, Sie kommen in Kurse, die Sie überhaupt nicht weiterbringen, die unnötig sind und. Da wird sehr viel Geld verschleudert und bringt Sie gar nicht weiter. Man ist da ziemlich allein gelassen. Und wie gesagt, ich merke es auch jetzt in der Rente, wäre ich nicht mit meinem Mann zusammen, also wissen Sie, ich könnte, ich habe ein bisschen mehr wie 700 Euro, ich habe da 25 Jahre gearbeitet in der Post und da könnte man einpacken.
Ja, Stefan Sell, wollen Sie vielleicht ergänzen dazu?
Ja, Sie, Frau Kreuz, Ruhe legt einen Finger auf eine wichtige Wunde, das Stichwort Zeitarbeit, ja. Leiharbeit. Wir haben, und das ist, glaube ich, auch nochmal interessant als ergänzender Hinweis, die Leiharbeit gehört ja auch mit zu dem, was enorm gefördert wurde durch die Hartz-Reform, die sogenannten Hartz-Reform. Es geht ja nicht nur um Hartz IV, sondern auch die Deregulierung der Leiharbeit. Und es gab einen großen Schub. Und das ist zum Beispiel wirklich interessant. Es ist dann passiert, dass auch passiert, was die Hörerin uns gerade geschildert hat, dass die Unternehmen so eine zweite Belegschaftsschicht aufgebaut haben. Also viele Unternehmen, teilweise 10, 20, 30% der Belegschaft, die in diesem prekären Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, der Leiharbeit unterwegs waren. Und das hat natürlich Vorteile gehabt für die Unternehmen. So, und dann gab es, viele erinnern sich schon vor Jahren, immer kritischere Diskussionen über die Leiharbeit. Und dann hat die Politik auch reagiert. Ne? Sie hat die Leiharbeit, ich sage das mal jetzt vereinfacht, teurer gemacht. Sie hat sie reguliert. Es wurde Branchenmindestlohn eingeführt und so weiter. Also man hat die Bedingungen erstmal verschlechtert für die Unternehmen. Und schwuppdiwupp, was passiert? So eine typische Umgehungsstrategie. Als das passierte, dann explodierten die Werkverträge, die Inanspruchnahme von Werkverträgen, um darüber dann Lohndumpingprozesse in vielen Unternehmen zu machen. Und weil immer von Niedriglohn in Dienstleistungen und so weiter geredet wird, darf ich daran erinnern, dass die Leiharbeit früher und dann später die Werkverträge ganz stark eingesetzt werden in an und für sich in Hochlohnbranchen, nämlich zum Beispiel der Automobilindustrie oder anderen Industriezweigen, wo die Stammbeschäftigten sehr hohe Löhne, also gute, sehr gute Löhne bekommen, die von der IG Metall auch über Jahre, Jahrzehnte erkämpft wurden. Aber daneben gibt es eben so eine Schicht von deutlich schlechter bezahlten und auch unsicher Beschäftigten, Werkvertragsbeschäftigten. Und das ist auch so ein Tauschgeschäft. Und das, was Frau Kreuz-Ruhr angedeutet hat, so habe ich das verstanden in ihrem Beitrag, dass sie auch enttäuscht war über mangelnde Solidarität innerhalb der Arbeitnehmerschaft. Das hat sich in den vergangenen Jahren auch bei dem Thema Werkverträge gezeigt, dass ein Teil der Insider, die gut abgesichert sind, sehr wohl wissen, dass betriebswirtschaftlich gesehen ihre guten Löhne ein Stück weit auch durch das Vorhandensein dieser Randbelegschaft mit ermöglicht wird. Und das ist natürlich eine ganz üble Situation für die Beschäftigten, für ihre Betriebsräte und so weiter, dagegen dann anzugehen. Also man sieht ein spannendes und wichtiges Thema in diesem Arbeitsmarktbereich.
Frau Kreuz-Ruhr, ich danke Ihnen.
Ja,
wollen Sie noch
ergänzen?
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Erfahrung und Ihren Anruf.
Ganz kurz noch zum Schluss.
Ja.
Nach langem Hin und Her hat jetzt eben halt diese Tochterfirma auch einen Tarifvertrag jetzt gemacht. Und das hat natürlich geholfen, aber wie gesagt.
Zu Ihrer Zeit noch nicht.
Hm. Ja, die Leute werden so gegeneinander ausgespielt über dieses Leistungssystem und so weiter. Und jo. Vielen Dank und danke für Ihre tolle Sendung. Ich werde sie weiterhören.
Sehr gerne, freuen wir uns. Ja. In Oggersheim, Christel Kreuz-Ruhr. Und da haben wir das auch gehört. Sarah Lee Heinrich, ich habe gerade Ihre Zustimmung gehört hier, was die Rolle von Gewerkschaften angeht, was die Rolle von Tarifverträgen angeht, von Betriebsräten. Das erleben wir ja immer wieder auch in dieser neuen Ökonomie, bei den Lieferdiensten zum Beispiel. Das haben wir da mal ein prominentes Beispiel in Berlin erlebt, wo dieser Lieferdienst Gorillas zum Beispiel, wo da junge Menschen sich da organisieren wollten und dort gleich en bloc entlassen worden sind. Ist das für Sie der Schlüssel tatsächlich, sich einfach besser zu organisieren? Muss es da vielleicht auch neue Modelle, neue Formen finden, jenseits der traditionellen Gewerkschaften?
Ich sehe auf jeden Fall den Schlüssel in der Organisierung der Arbeiterinnenschaft. Ich fand es sehr gut. Frau Kreuz-Ruhr hat eben gerade gesagt, da werden ArbeiterInnen gegeneinander ausgespielt, also indem man leicht unterschiedliche Bedingungen eben für ArbeiterInnen schafft, will man dafür sorgen, dass sie sich tunlichst nicht zusammenschließen. Weil wenn man mal ganz platt werden möchte und sich anschaut, wie viele ArbeiterInnen es eigentlich in Deutschland gibt im Vergleich zu wie viele Unternehmensführungen es in Deutschland gibt. Also wenn alle ArbeiterInnen sich zusammenschließen würden, auf die Straße gehen würden, dann sehe die Politik, die gerade gemacht werden würde, ganz anders aus. Ich war selbst auf der Demo dabei, als diese Menschen eben entlassen wurden, die versucht haben dort.
Beim Lieferdienst Gorilla
genau,
in Berlin?
Ja, genau. Ich war dabei. Es war eine sehr eindrückliche Demo. Wir haben mit so Töpfen aneinander geschlagen und standen quasi vor dem Haus, in dem sich auch die Unternehmensleitung befand. Und ich finde es total schön zu sehen, wie sich da sehr viele junge Menschen, auch sehr viele migrantische Menschen tatsächlich zusammenschließen. Also wenn wir darüber reden, bei Rassismus geht es hier immer nur um Sprachdebatten. Nee, es geht eben eigentlich um Arbeitsbedingungen, weil sie meistens die schlechtesten haben. Und es ist ja tatsächlich dann eben so gekommen, dass dann eine Betriebsratsgründung bei Gorillas erlaubt wurde. Und da muss ich jetzt wieder an das denken, was Frau Kreuz-Ruhr gerade gesagt hat. Und es dann eben Betriebe ausgegliedert wurden, damit bloß der Betriebsrat nicht für zu viele ArbeiterInnen gleichzeitig zuständig ist, damit er keine große Macht aufbauen kann, wo man ganz klar sieht, also das sind Unternehmen, die sich sehr damit schmücken, irgendwie Regenbogenflaggen irgendwo drauf zu kleben, Black Lives Matter zu sagen, dass sie irgendwie für Gerechtigkeit und cool und hip sind, aber wenn es dann darum geht, dann ist es ein ganz klarer Interessenskonflikt und dem Unternehmen geht es darum, dass ArbeiterInnen sich so schlecht wie möglich zusammenschließen, damit sie ihm nicht bessere Bedingungen geben müssen, damit sie eben nicht besser bezahlen müssen, damit die Arbeitsbedingungen eben nicht besser werden. Und ich glaube schon, dass gerade Gorillas eigentlich zeigten, auch diese Art von wilden Streiks, wo man jetzt nicht nur dieses, man sitzt jetzt miteinander an einem Tisch und verhandelt, sondern wo auch mal Streik- und Protestformen und auch mit Einbezug der Öffentlichkeit stattfinden.
Nah am zivilen Ungehorsam.
Genau, das ist richtig, weil man muss ja dafür kämpfen, was uns eigentlich zusteht. Und ich glaube, dass auch Gewerkschaften da gerade wieder ein bisschen kämpferischer werden, auch im Rahmen von Pflegestreiks etc. Und das finde ich richtig, richtig gut. Denn ich glaube, wir werden uns nicht anders durchsetzen, als indem wir halt, wenn wir darüber reden, es geht um Macht, das Wort fiel immer wieder, dann ist das, was ArbeiterInnen auf ihrer Seite haben, ist, dass der Betrieb stillsteht, wenn sie nichts machen. Wenn die ganzen Gorillas-Kuriere nichts mehr ausliefern, dann gibt es halt kein Gorillas mehr. Und dem muss sich halt auch eine Unternehmensführung bewusst werden. Und deswegen stimmt mich das ganz hoffnungsvoll.
Ein natürlich aktuelles Thema, was uns in diesem Jahr ganz besonders beschäftigen wird, hier im Deutschlandfunk Kultur, in unserer Denkfabrik, von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Und das beschäftigt uns auch heute Vormittag hier im Gespräch. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Sarah Lee Heinrich ist bei uns, Bundessprecherin der Grünen Jugend, und Stefan Sell, Arbeitsmarktexperte. Wir wollen versuchen, die Frage zu beantworten, was uns Arbeit eigentlich wert ist, wieso so viele Jobs so schlecht bezahlt werden. Und am Telefon ist Ingeborg Lippelmann aus Groß-Schönau. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo ist Groß-Schönau?
Groß-Schönau ist an der polnisch-tschechischen Grenze, ganz weit im Osten von Sachsen.
Wir sind ganz Ohr. Was sind Ihre Erfahrungen oder Ihre Vorstellungen zu diesem Thema?
Also zu diesem Thema. Ich bin der Meinung, das Geld müsste für alle reichen. Ich weiß, wenn ich mich richtig besinne, gab es vor Jahren mal eine Orientierung, dass also Chefetagen das 20-fache des bestverdienenden Arbeiters sich entnehmen dürfen. Da hieß es damals schon, es ist mittlerweile das 200-fache. So, mittlerweile würde ich denken, gehen wir noch weiter nach oben. Also Geld müsste da sein. Dann habe ich noch eine Sache, die mir so nicht so richtig eingeht. Wozu braucht ein Land Zeitarbeitsfirmen, wenn wir überall Arbeitsämter haben? Also das ist mir unklar. Was können Arbeitsämter nicht, was Zeitarbeitsfirmen können?
Ja, ich reiche das mal vielleicht an Stefan Sell weiter, weil wir die Frage der Zeitarbeit, dieser befristeten auch Leiharbeit und vielem anderen mehr, die ja damals auch im Zusammenhang mit Hartz IV stark entstanden ist, schon mal angeschnitten haben. Zeitarbeit, Leiharbeit, Stefan Sell. Wie stark ist das heute noch?
Ja, das ist schon ein wichtiger, ein großer Bereich. Arbeiten Hunderttausende von Leuten in der Zeit- oder Leiharbeit. Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Es gibt in meinen Augen eine missbräuchliche Inanspruchnahme von Leiharbeit und Zeitarbeit, wenn sie in Wirklichkeit dazu verwendet wird, um Lohndumping zu betreiben oder eben sich von den Arbeitgeberpflichten zu drücken, weil die sind ja bei einer Leiharbeitsfirma angestellt und nicht bei mir. Aber es gibt auch sinnvolle Aufgaben von Leiharbeit. Also ein klassischer Fall, stellen Sie sich vor, Sie haben Unternehmen, jetzt wichtige Büromitarbeiterin scheidet jetzt für krankheitsbedingt wirklich für ein Dreivierteljahr aus, ist nicht da. Dann können Sie sich eine Ersatzkraft für diesen überschaubaren Zeitraum bei einer Zeitarbeitsfirma besorgen und dafür bezahlen Sie dann auch. Also die Leiharbeitskräfte sind für die entleihenden Unternehmen auch teurer normalerweise als normale Arbeitnehmer, obwohl die Leiharbeitskräfte weniger tendenziell bekommen. Also es gibt durchaus nachvollziehbare und sinnvolle Geschichten. Oder wenn Sie Auftragsspitzen haben, wo Sie wissen, das ist jetzt nur eine Auftragsspitze und danach ich werde die Leute nicht dauerhaft beschäftigen können, kann es sinnvoll sein, Zeitarbeitsfirmen einzusetzen. Und es ist ja interessant, dass man das oft den Leiharbeitsfirmen vorgeworfene Problem, die Leute würden zu schlecht bezahlt und so weiter, könnte man ja relativ einfach lösen, indem man etwas macht, was wir im Prinzip schon auf europäischer Ebene haben im Recht, nämlich Equal Pay, gleiche Bezahlung. Das heißt, die Leiharbeiter selber müssen das Gleiche bekommen wie diejenigen, die in dem Unternehmen die Jobs machen. Bei uns hat man das dann wieder ausgehebelt und gesagt, wenn aber ein eigener Tarifvertrag für die Leiharbeiter da ist, dann können die auch schlechter bezahlt werden. Da sieht man also, Tarifverträge können auch manchmal problematisch sein und nicht immer nur die Lösung. Also es gibt sinnvolle Aufgabenbereiche, wenn man die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen reduziert und sie eben nicht missbraucht.
So, und warum kann so eine Organisation kein Arbeitsamt erledigen?
Gute Frage. Man könnte sich eine Welt vorstellen, wo das die Arbeitsagenturen machen, aber dann wären sie sozusagen unternehmerisch am Markt tätig. Es gab mal Ansätze in diese Richtung, auch mit den Hartz-Reformen. Ein Baustein war, solche Personalüberlassungen stärker durchzuführen. Aber es spricht jetzt eigentlich auch nichts dagegen, wenn man den rechtlichen Rahmen richtig setzt, wenn man verhindert, dass die Leiharbeiter zu schlecht behandelt oder auch bezahlt werden, dass das von Unternehmen gemacht wird, die am ganz normalen Markt operieren, wenn eben der Rahmen sicherstellt, dass die Leiharbeiter hier nicht ausgebeutet werden.
Naja.
Sie sind skeptisch, Frau Lippelmann?
Ich bin ein bisschen skeptisch. Für mich trifft es ja nicht mehr zu. Ich bin Rentnerin und bin auch nicht mehr ganz so jung, wie es sich anhört. Aber ja, aber die andere Frage interessiert mich auch noch mit diesen zigfach Verdiensten der Unternehmen und der Unternehmensleitung und aller, die sich da nach ihre Taschen.
Inwieweit ist da die Schere noch stärker auseinandergegangen? Sie haben, glaube ich, da so eine Zahl genannt.
20-fach.
Das vom 20-fachen zum 200-fachen, genau. In den letzten Jahren, Jahrzehnten. Sarah Lee Heinrich, beobachten Sie das auch?
Ja, ich beobachte das definitiv auch. Und es hat eben viel, also wir reden ja ganz oft über eine Vermögensungleichverteilung. Und ich bin auch für eine Vermögenssteuer. Ne? Also ich bin die Erste, die da direkt mit dabei ist. Aber wenn man sich fragt, warum es diese große Ungleichverteilung gibt, dann muss man eben in die Unternehmen schauen. Und dann sieht man eben, dass die niedrigen Löhne des einen, die Profite des anderen sind innerhalb eines Unternehmens und dass die Profite deswegen so stark steigen können, weil auf der anderen Seite Menschen ausgebeutet werden. Deswegen bin ich auch sehr stark dafür, dass eben an der Unternehmensspitze weniger Profite eingefahren werden zugunsten der Tatsache, dass Menschen dass die anderen Menschen im Unternehmen viel, viel besser verdienen. Also, dass Jeff Bezos einfach nur eine gute Idee hat und deswegen Milliardär ist, das glaube ich eher nicht. Sondern es liegt eben auch daran, dass Arbeitsbedingungen bei Amazon sehr mittelmäßig sind.
Aber wie würden Sie das durchsetzen wollen?
Naja, es gibt halt unterschiedliche...
Politisch
gesehen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das durchzusetzen. Ich würde sagen, der zentrale Hebel ist der Lohn, der in den Unternehmen bezahlt wird. Und natürlich sorgt eine gewisse Lohnuntergrenze dafür, dass ein Unternehmen so und so viel Profite nach oben hin ausschütten kann. Also, wenn man zum Beispiel festschreibt, was wir jetzt tun mit einem erhöhten Mindestlohn, meiner Meinung nach könnte er auch noch höher sein, dann sorgt das schon dafür, dass eine gewisse Schere im Unternehmen geschlossen werden muss. Ich bin aber auch offen für Ideen, wie sie gerade eben auch angebracht wurden, das höchste Gehalt im Unternehmen zu begrenzen. Es ist ja sowieso eigentlich absurd, dass, keine Ahnung, FDP sagt das ja öfters so, Politik soll sich aus der Wirtschaft raushalten, aber also wieso? Das ist doch komplett undemokratisch, wenn wir nicht gemeinsam darüber reden wollen, wie wir reden können, wie wir produzieren. Und deswegen finde ich das nur richtig, auch über solche Modelle zu diskutieren. Ich habe zu dem einen jetzt nicht den Gesetzesentwurf in der Hand, den Sie vorgeschlagen haben, von wegen der Begrenzung nach oben. Aber ich weiß, dass die Linkspartei das zum Beispiel häufiger fordert, dass man da das 20-fache maximal erheben darf. Das sorgt natürlich dafür, dass Unternehmensführungen, die ein Eigeninteresse daran haben, ihre eigenen Löhne anzuheben, direkt alle mitziehen. So wäre es ja eigentlich am besten.
Vor allem auch Unternehmen, die ja auch im internationalen, in der internationalen Konkurrenz stehen, in einer globalisierten Wirtschaft. Also außerhalb von Deutschland werden jetzt total noch ganz andere Spitzengehälter gezahlt. Wandern da nicht die Spitzenkräfte, die ganz oben verantwortlich sind für die Unternehmen, ab?
Ja, man hat auch gesagt, wenn man Mindestlohn erhebt, dann verlassen alle Unternehmen Deutschland. Also es ist tatsächlich etwas, was man diskutieren muss und das ist ein Problem, dass wir, würde ich schon sagen, ein Stück weit als Gesellschaft ein bisschen erpressbar sind, was das Ganze angeht, weil Unternehmen immer damit drohen können, okay, dann gehen wir halt weg und dann produzieren wir woanders, weil wir ja auf die Produktion der Unternehmen in unserem eigenen Land angewiesen sind. Und das ist das Problem daran, dass ein Teil der Produktion nicht öffentlich auch organisiert werden kann. Aber gleichzeitig ist Deutschland eine sehr starke Volkswirtschaft, muss man sagen. Und ganz spezifisch hier das Problem haben wir, also auch jetzt, wenn der Mindestlohn angehoben wird und wenn es stärkere Regulierung geht, werden die Unternehmen nicht so schnell gehen. Außerdem ist es natürlich so, dass sehr viele Möglichkeiten darauf liegen, auf europäischer Ebene gemeinsame Einigungen zu finden. Und ich würde nicht sagen, dass Deutschland immer der Vorreiter ist, wenn es darum geht, gemeinsame Einigungen auf europäischer Ebene zugunsten der ArbeiterInnen zu finden in den letzten Jahren. Und wenn es dann eine europäische Regelung gibt, dann sieht das natürlich nochmal ganz anders aus, weil sich dann Unternehmen irgendwann fragen müssen, wo sollen wir denn jetzt noch hingehen? Es ist ein Problem, dass Unternehmen natürlich gehen könnten, aber wir haben auch einiges zu bieten. Und deswegen sollten wir uns, glaube ich, nicht zu klein machen.
Ingeborg Lippelmann aus dem Dreiländereck im Osten von Sachsen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.
Viele Grüße nach Groß-Schönau. Und am Telefon ist aus Berlin Juna Jentsch. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, genau. Ja, bei mir geht es ebenfalls um eine Sache in Ostsachsen. Ich bin jetzt wieder in Berlin, aber ich bin von Beruf Logopädin gewesen, leider, wie man an der Stimme hört. Ich habe ein Stimmproblem. Beiseite. Ich bin 2019, habe ich wartend auf eine OP, die irgendwann später anstand, gedacht, ja, war mir eine Stimme bei Logopädie und wurde gefragt, ob ich dort nicht anfangen möchte. Habe ich ja gesagt, ja, warum nicht, habe ja Zeit. Und so, ich war mit 17,50 Euro da rangegangen und bekam dann zu hören, ja, mehr als 14,50 Euro zahlen wir nicht. Ja, wieso? Na, die Lebenshaltungskosten sind hier so gering. Entschuldigung, wer bestimmt über meine Lebenshaltungskosten? Gut, ich hatte nichts anderes zu tun. Ich habe den Job angenommen. Muss man aber sagen, dass dann bei einem zweimal der Tarif erhöht worden ist in der Logopädie. einmal 2018, glaube ich, und einmal 2019 in kürzester Zeit, wovon im Prinzip fast nichts rübergeht. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei 14,50 Euro die Stunde macht 10 Euro noch was in einer Dreiviertelstunde, was ja eine Therapiestunde ist, gibt es so in der untersten Grenze 56 Euro inzwischen. Ja. Wie gesagt, also die Lebenshaltungskosten wurden mir da vorgehalten, wobei Ostsachsen gerade wirklich sehr teuer ist, was Energie, Wasser und diese ganzen Kosten sind. Und ich habe dann auch gefragt, ob man denn 80% bei DM und Lidl bezahlt in Görlitz statt in Berlin. Görlitz habe ich gesagt, okay. Was ich sehe bei der ganzen Geschichte ist unter anderem auch, dass mit diesen niedrigen Gehältern, mit diesen niedrigen Kosten, gerade im Osten, der Steuerausfall ja auch da ist. Es kommt keine Steuer rein. Demzufolge, wenn die Leute wenig in der Tasche haben, können sie wenig einkaufen, gibt die Umsatzsteuer wieder nicht rein. Dann geht es ja weiter bis zur Rente. Bei mir ging es bis dahin, dass ich dann tatsächlich meine OP hatte, gleich nach 2 Wochen gekündigt wurde, fristgemäß natürlich. Es wurde gesagt, ja, ich muss ja für dich die Krankheit auch bezahlen mit 100%. Stimmt auch nicht. Der Arbeitgeber bezahlt 100% Lohnfortzahlung, das ist richtig. Aber er bekommt ja auch einen Teil von den Krankenkassen. Also es werden Argumente und Druckmittel eingesetzt. Ja. Viele Leute nehmen das einfach so hin. Es geht bis dahin die Arbeitsbedingungen, dass wir eben nicht nur als Logopäden gearbeitet haben, sondern dass wir nebenbei auch noch Telefondienst zur Terminierung machen mussten, Berichte schreiben mussten in Vorbereitung. Dafür hatten wir 10 Minuten. Pro Therapie. Die Berichte dauern manchmal eine halbe Stunde. Ja, alles solche Sachen.
Ich greife mal einen Aspekt auf, ja. Frau Jentsch, nämlich das Stichwort Lebenshaltungskosten. Ne? Die sind ja tatsächlich innerhalb Deutschlands durchaus unterschiedlich. Also ob man jetzt im Zentrum von München wohnt und dort seine Miete zahlt oder vielleicht in einem ostsächsischen Dorf. Welche Rolle darf das spielen, Sarah-Lee Heinrich?
Also es muss vor allem so rum eine Rolle spielen, dass Menschen mit gesteigerten Lebenserhaltungskosten gegenüber dem Durchschnitt gut abgesichert sein müssen. Wir haben zum Beispiel das Problem in Hartz IV. Da werden ja die Wohnkosten übernommen, aber für viele Menschen in Großstädten ist der Durchschnitt so niedrig angesetzt, dass es bestimmte Stadtteile gibt, in denen Menschen, die Wohngeld bekommen, nicht wohnen können, weil sie nicht genug Geld dafür bekommen, um sich dort eine Wohnung zu leisten und dann eine bestimmte Stadtteilaufteilung zwischen Reich und Arm in den Städten stattfindet. Das findet man in ganz vielen mittelgroßen Städten und das ist natürlich ein sehr großes Problem, wo ich immer sagen würde, man darf eben nicht an den Ärmsten sparen, sondern muss eben genau da dafür sorgen, dass die Menschen gut abgesichert sind. Es ist ja bei Wohngeld auch so, dass wir nicht nur von Menschen reden, die jetzt Hartz IV beziehen, sondern auch von anderen Menschen im Niedriglohnsektor, die das machen können. Und das kenne ich noch von mir zu Hause und von Menschen, denen ich eben auch begegnet bin, die selbst zum Jobcenter gegangen sind, was das eigentlich für Probleme gesorgt hat. Und auch in Hartz IV ist es ja so, dass die Lebenserhaltungskosten tendenziell zu niedrig angesetzt werden. Und das sorgt ja dafür, dass der Regelsatz sondern eben weit zu niedrig ist am Ende. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Race to the Bottom. Also man rechnet immer weiter runter und dann hat man eben eine Dynamik, wie Frau Jentsch auch beschrieben hat. Dann kommen die Menschen nicht dazu, mehr zu verdienen. Dann kommen wir auch nicht dazu, höhere steuerliche Einnahmen zu haben. Und eigentlich gibt es da fast nur Verlierer.
Genau.
Juna Jentsch, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Kleiner Blick, ich würde nochmal an die junge Frau.
Ja.
Den Namen vergessen.
Sarah-Lee Heinrich, die
Bundessprecherin
der Grünen Jugend.
Ja. Also gerade die Therapeutenberufe sind wirklich, sagt man, ist eins zu eins mit den Leuten in Kontakt. Man hat die Empathie, man arbeitet, man setzt sich voll ein. Und tariffreie Zone, das ist gerade auch in der Logopädie so ein Thema, weil, wie gesagt, der Praxisinhaber ist in dem Fall noch nicht mal selbst in dem Beruf. Und es wird also alles runtergebrochen und auf maximale Gewinnoptimierung geschaut. Und was kann man da machen? Wie gesagt, die Logopäden gehen auf die Straße, demonstrieren mit allen anderen Therapieberufen und profitieren tun die Praxisinhaber. Nicht alle natürlich, aber es ist schon ziemlich verbreitet.
Frau Heinrich, Sie waren nochmal angesprochen, kurz.
Also ich finde es total interessant, davon zu hören, denn dieses spezifisches Problem kenne ich aus der Logopädie noch nicht. Ich glaube, dass man da, das, was man schon sagen kann an der Stelle, ist, dass man Wege finden muss, dann eben auch solche therapeutischen Berufe so zu organisieren als Gesellschaft, dass eben das meiste bei den ArbeiterInnen selbst bleibt im Unternehmen. Was die genaue Antwort darauf ist, die kann ich nicht liefern, aber was mich total freuen würde, wäre mal gemeinsam mit Logopäden auf der Straße zu stehen und dafür zu demonstrieren.
Das kann man bestimmt, ja, arrangieren. Aber wie gesagt, das betrifft nicht nur die Logopäden.
Wir protokollieren dieses Angebot hier von Sarah Lee Heinrich.
Sehr gerne.
Und werden das dann weiter beobachten. Juna Jentsch in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Und gerade was so die therapeutischen Berufe angeht, auch die pflegerischen Berufe, da gibt es ja zumindest einen Bonus jetzt, der versprochen worden ist von der Ampelkoalition über 1 Milliarde Euro, obwohl
ja,
der Gesundheitsminister schon sagt, naja, es ist nur an die betroffenen Pflegekräfte, ne, die tatsächlich in der Pandemie ganz vorne standen. Ich höre schon ein Naja bei Ihnen, Frau
Naja, ich finde, das ist wieder ein ganz klassisches Beispiel von dem, was jetzt immer wieder angesprochen wurde, nämlich dass ArbeiterInnen gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben natürlich die finanziellen Möglichkeiten, hat sich Christian Lindner nicht erst vor ein paar Tagen hingestellt und erzählt, um wie viel Milliarden Euro er die Unternehmen entlasten möchte im nächsten Jahr. Und die Mitte, und damit meint er dann vor allem auch Unternehmen und nicht nur mittelständische Unternehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kann mir doch keiner erzählen, dass wir jetzt nicht genug Geld haben, um PflegerInnen einen ordentlichen Bonus dafür auszuzahlen, was sie in den letzten Jahren geleistet haben. Und dann beschweren wir uns bei der nächsten Corona-Welle, haben wir dann wieder weniger Intensivbetten und dann sind wieder alle so, hä, aber wie konnte das denn kommen? Warum möchte denn niemand hier arbeiten? Also ich finde, also das finde ich wirklich fatal, dass es nicht den politischen Willen gibt oder dass der politische Wille zum Teil auch blockiert wird, dass man es wirklich schafft, PflegerInnen besser zu entlohnen. Dafür gibt es ja ganz klare gesellschaftliche Mehrheiten. Und ich bin mir ganz sicher, woran das liegt, nämlich daran, dass auch eine FDP sich da in den Weg stellt, wenn es darum geht, auch Steuern für sehr Wohlhabende so anzuheben, dass wir uns das dann besser finanzieren können. Aber ich finde es eine Unmöglichkeit.
Millionen von Menschen arbeiten und können doch nicht davon leben. Gibt es einen Weg raus? Das ist unser Thema heute Vormittag auch im Rahmen unserer Denkfabrik hier in Deutschland. Kultur von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Da finden Sie viele Gespräche, Hintergründe, Reportagen auch bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Wir haben schon öfter jetzt die Pläne auch der Ampelkoalition angesprochen, um den Niedriglohnsektor in Deutschland, der ja sehr groß ist, das haben wir auch schon festgestellt, auch im europäischen Vergleich sehr groß ist, etwas zu entlasten, da die Situation etwas zu verbessern. Zumindest sind das die Ambitionen, die dahinter stecken, vermutlich den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Das soll ja demnächst passieren. Und uns schreibt Richard Starke per E-Mail. Das können Sie übrigens gerne noch tun unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich bekomme zurzeit Hartz IV. Wenn ich einen Job mit Mindestlohn bekäme, würde es sich für mich finanziell überhaupt nicht lohnen. Der Abstand zwischen Nettolohn zum Hartz IV-Satz ist zu klein. Nun haben wir ja dieses Lohnabstandsgebot, dass man mit Arbeit mehr Geld haben soll als ohne Arbeit. Stefan Sell, wird das genug eingehalten mit diesem Mindestlohn?
Ach, das ist jetzt wieder eine leider nicht einfach zu beantwortende Frage. Die erste Vorbemerkung ist, wir haben das Lohnabstandsgebot, was immer durch die politischen Diskussionen und durch die Medien geistert, haben wir gerade nicht mehr seit einigen Jahren. Das Lohnabstandsgebot der alten Sozialhilfe sagte genau das, dass man eben mit Arbeit mehr haben muss und dass es einen Unterschied geben muss. Und das ist vor einigen Jahren durch die Rechtsprechung
aufgeweicht worden. Ne?
Ja, weil die Frage zum Beispiel, die wir jetzt bei Hartz IV haben, da geht es ja um die Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums und die Richter haben damals zu Recht erkannt, das ist erst einmal eine ganz eigene Logik und eine ganz eigene Frage, die nicht mit den Löhnen unmittelbar verknüpft werden kann. Was wir natürlich verständlicherweise tun, weil, wenn Sie das mal zu Ende denken, würde das bedeuten, dass wenn sie wenn die Löhne niedrig sind und weiter sinken, weil zum Beispiel genügend Arbeitslose da sind, dann müssten sie die Sozialhilfe bzw. die Grundsicherung absenken, um den Lohnabstand zu halten. Das wiederum würde das Grundrecht auf Sicherstellung des Existenzminimums verletzen. Aber dahinter steckt ja ein wirtschaftliches Problem. Und das wirtschaftliche Problem ist tatsächlich so, dass die Löhne teilweise eben dann so niedrig sind, dass sie mit den Transferleistungen, vor allem mit der Kombination von Transferleistungen, also dann, dass der Unterschied für die Betroffenen viel zu gering ist. Ja? Und die Frage jetzt mit dem Mindestlohn, da müssen wir uns an dieser Stelle klar machen, wo liegt denn eigentlich die Niedriglohnschwelle? Die liegt zurzeit bei 12,27 Euro in der Stunde im vergangenen Jahr. Also wenn Sie weniger als 12,27 Euro verdienen, gehören Sie zum Niedriglohnsektor. Das waren 7,8 Millionen Arbeitnehmer ohne Auszubildende, also normale Arbeitnehmer, Teilzeit oder Vollzeit, 7,8 Millionen. Sozusagen, wenn wir jetzt den Mindestlohn, der seit
wenn wir das hochrechnen, hätten wir so ungefähr 2200 Euro brutto Vollzeit als Untergrenze,
genau,
oder?
Ja. Genau, genau. Oh, und wenn Sie weniger haben, gehören Sie eben zu diesem Geringverdienerbereich. Und jetzt haben wir seit dem 1. Januar einen gesetzlichen Mindestlohn von 9,82 Euro. Und der soll im laufenden Jahr irgendwann, nach der Absicht der Ampelkoalition, also auf 12 Euro steigen. Man muss sich klar machen.
Im Sommer erstmal 10,45 und dann.
Ja, genau. 10,45 Euro waren schon ab Juli von der Mindestlohnkommission vorgesehen. Man muss sich klar machen, das wäre eine Steigerung, wenn die jetzt im Herbst käme oder wann auch immer, auf 12 Euro von über 22% im Vergleich zum Mindestlohn, den wir seit dem 1. Januar haben. Und dann sagen die einen zu Recht, und ich glaube, jetzt kommen wir auch an ein Problem, was die ganze Sendung durchzogen hat bisher. Die einen sagen, das ist dann immer noch zu wenig. Man bleibt nämlich im Niedriglohnsektor, klar. Aber auf der anderen Seite ist das für viele betroffene Unternehmen natürlich schon ein enormer auch Kostenanstieg über 22%. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Problem, was ist uns Arbeit wert? Jetzt, warum gibt es so einen großen Widerstand aus Teilen der Wirtschaft? Gar nicht mal wegen den 12 Euro, sondern es hängen ja auch die Jobs, die heute knapp oberhalb der Mindestlohnschwelle liegen daran. Denn wenn Sie den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, dann wollen natürlich alle anderen, die gerade zurzeit etwas mehr als den Mindestlohn bekommen, die wollen natürlich diesen Abstand dann auch beibehalten und sichergestellt bekommen. Und die Betriebe wissen ganz genau, dass sie die vielen Menschen, die dann knapp oberhalb der Mindestlohnschwelle arbeiten, dass sie deren Löhne auch anpassen müssen, weil die Arbeitnehmer vergleichen sich untereinander. Die vergleichen sich weniger mit irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden, sondern mit Leuten, die etwas Vergleichbares oder Ähnliches machen wie sie. Also da hängt schon eine Menge dran. Und letzter Satz, ich will bei allem Respekt und bei aller Bedeutung für die Tatsache, für das Ansinnen, die Situation der Geringverdiener zu verbessern und gerade die wichtige Arbeit, die dort geleistet wird, besser zu bewerten, aber auch an einer Stelle ein bisschen Wasser in Wein gießen, das ist immer eine, das ist keine einseitige Sache, sondern Arbeitsmarkt, Löhne sind immer im Wechselspiel, ein Aushandlungsprozess auch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und auch die Lohnabschlüsse der Gewerkschaften zeigen diese Kompromissnotwendigkeit. Denn natürlich müssen diese Dinge auch erwirtschaftet werden. Das muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber erwähnen.
Das ist angekommen. Ich würde ganz sehr gerne Tobias Döhler zu Wort kommen lassen aus Querfurt, der uns angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Döhler, wir sind ganz Ohr.
Genau, und zwar folgendes. Ich bin aus dem Bereich der Landwirtschaft, also ich sage mal dem Niedriglohnsektor schlechthin. In der Landwirtschaft wird ja hauptsächlich Geld verdient, indem man, ich sag mal, zu Weltmarktpreisen produzieren muss auf deutschen Standort. Und wir können unseren Boden ja nicht einpacken in den Koffer und wegziehen. Das heißt, wir müssen hier bleiben und müssen natürlich hier auch produzieren. Nur ist das Problem, dass wir in Deutschland, ich sag mal, Produktionskosten haben, die mit Mindestlohn, mit gesetzlichen Auflagen, mit GAP-Reform, also vielen grünen Superwünschen und Superlativen gespickt sind. Allerdings haben wir offene Grenzen. Wir loben ja auch gleichzeitig immer die Globalisierung. Das heißt, jeder kann unser Gut nicht zu unseren Standards, aber in dieses Land reinbringen. Ich bringe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Argentinisches Rindfleisch als Beispiel. Wir haben hier Ohrmarken, Hit-Datenbank, Düngebedarfsermittlungen, Reformen, Sie müssen Tiersatzbedichten einhalten und. Ich könnte die Liste jetzt ewig lang fortführen. Was muss der argentinische Rindfleischzüchter machen? Nix. gar nichts. Er zahlt keinen Mindestlohn, er muss sich nicht um Arbeitsschuhe kümmern, er hat keine Sozialleistung zu führen, keinen Urlaubsanspruch haben die Leute, sie haben keine Krankenvorzahlung von 6 Wochen etc. etc. Haben die alles nicht. Das Einzige, worüber sich so ein Hacienda-Besitzer Gedanken macht, ist, wenn der Gaucho tot vom Pferd gefallen ist, ob dieses Pferd noch da ist. Weil der könnte ja noch einen Bruder haben, der kommt morgens auch zur Arbeit und geht dann dafür 2-3 Dollar arbeiten. So, das ist das größte Problem.
Ich greife das mal, ja. Herr Düller, ich greife das mal auf, tatsächlich diese internationale Konkurrenzsituation, gerade auch zum Beispiel beim Thema Fleischproduktion in der Landwirtschaft. Sarah Lee Heinrich, wie würden Sie darauf reagieren?
Es ist ein total berechtigter Punkt, den haben wir in unterschiedlichen Branchen, also vor allem auch in der Lebensmittelbranche. Und ich glaube schon, dass man sich dann eben komplette Lieferketten auch mal anschauen muss und sich fragen muss, an welchen Stellen werden denn eigentlich die großen Profite gemacht. Denn es ist natürlich schon so, dass auf der einen Seite unsere Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland ein total großes Problem dabei haben, gut zu produzieren, gut selber über die Runden zu kommen, und wir auch ein Problem mit den Arbeitsbedingungen eben in der Landwirtschaft ganz oft haben. Sie haben gerade eben gesagt, der Niedriglohnsektor schlechthin. Ganz oft auch migrantische ArbeiterInnen, die dort arbeiten. Wir erinnern uns noch an Tönnies. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Lebensmittelproduktionskette aber eben auch Teile, die ganz dicke Profite einfahren. Wenn ich zum Beispiel an die Orte denke, an denen die Lebensmittel am Ende verkauft werden, dort wird dann ein großer Teil des Gewinns oder ein großer Teil der Wertschöpfung abgeschöpft und zu den Profiten von Aldi und Lidl, während auf der anderen Seite der Rest der Produktionskette quasi ins leere Glas schaut. Und deswegen muss, glaube ich, dort auch eine Art von Umverteilung stattfinden. Ich glaube nur, das, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, und ehrlich gesagt habe ich darauf noch keine abschließende Antwort. Wir haben ja auch viel über Lebensmittelpreise diskutiert, jetzt auch noch mal kurz vor Weihnachten tatsächlich, weil es natürlich ein berechtigtes Anliegen ist.
Grüne Landwirtschaftsminister
genau,
hat das getan.
Genau, dass eben mehr bleibt bei den Landwirtschaftsbetrieben, und die Frage ist halt, können wir das über eine Preissteigerung lösen, oder wird es nur dafür sorgen, dass Aldi und Lidl noch ein bisschen mehr Geld haben, aber am Ende in den Betrieben nichts ankommt? Da bin ich gerade auch noch auf der Suche nach den richtigen Antworten.
Tobias Döhler. In genau, Klarfurt.
Darf ich noch mal ganz kurz?
In aller Kürze bitte, ja.
Genau. Also es ist so, dass genau das nicht passiert. Also steigende Lebensmittelpreise werden nicht an den Landwirt weitergegeben. Ja. Nehmen Sie einfach mal die Preissteigerung von Milch im Laden und gucken sich mal an, was die Landwirte dafür bekommen haben. Geht nicht. Wissen Sie, wir verdienen an einem Brötchen nicht mal einen Cent. Aber im Laden wird dafür 35 Cent verlangt. Und es wird immer erzählt, ja, der Weizenpreis wäre so hoch und deswegen sind die Brötchen so teuer. Es baut alles auf Lug und Betrug auf. Es hat wirklich keine Substanz dahinter. Wenn Sie sich das wirklich durchrechnen, ich lade auch jeden grünen Abgeordneten ein. Er kann gerne mit mir gerne mal am Reißbrett. Wir können uns da gerne mal hinsetzen und mal schieben, wie wir denken, wie das gehen könnte. Aber solange jeder zu jedem Preis in dieses Land hier importieren kann und auch wir Wettbewerbsverzerrung haben, auch leider dank der Grünen, ich sage nur Neonicotinoid-Beizen, in Polen erlaubt, in Deutschland nicht. Aber wir beide dürfen, ich sage mal, den Zucker in Deutschland verkaufen. Dann sage ich ganz ehrlich, wir kämpfen hier wirklich alleine an der Front und sollen jetzt 12 Euro bieten. Auch den übrigens in der Apfelproduktion. Ne? Und die kommen aus Südafrika für...
Tobias Düller in Klerfurt. Ich glaube, das ist Ihre Botschaft ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wünsche noch ein schönes Wochenende. Wir werden das, Sarah Lee Heinrich, aus Ihrer Partei ist gerade heftig gescholten worden, an dieser Stelle nicht weiter klären können. Ich glaube, wir behalten uns das einfach vor. Ja, ich hoffe, es ist okay für Sie. Wir behalten uns das einfach vor für weitere, viele weitere Gespräche, gerne auch mit Ihnen und auch mit natürlich anderen grünen Politikern und Politikerinnen. Sarah Lee Heinrich war bei uns, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Genauso Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule in Koblenz. Wir haben versucht zu klären, wir haben eigentlich die Debatte nur eröffnet, natürlich. Gut bezahlt werden, was ist uns Arbeit wert? Alles im Rahmen unserer Denkfabrik, von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Da finden Sie noch vieles weitere mehr im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Sarah Lee Heinrich, danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und Stefan Sell, viele Grüße, danke auch an Sie.
Dankeschön.